Bayat. Bayat. Kamso. Dvishat. Chaidyadayo. Nripaha. Sambandha. Vishnaya. Sneha. Yujam. Bhaktya. Vayam. Vibhu. Gopya kamat bayat kanso. Dveshat chaityadayo nipa. Sambandat vrishnaya snehat. Yujam bhaktya. Vayam vibhu. Übersetzung. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Text, möchte ich nur, bevor ich die Übersetzung lese, sagen. Es kommt im ersten Kapitel des siebten Kantos vor, wo so ein bisschen besprochen wird, wie man sich ins Krishna-Bewusstsein vertieft. Maharaj Yudhishthira hat am Anfang dieses Kapitels eine schwerwiegende Frage. Wie konnte es sein, dass der Dämon Shishupal, der nur immer gegen Krishna wetterte und in Krishna, Krishna eigentlich hasste, in Krishnas Körper aufgenommen wurde und somit die Befreiung vom materiellen Dasein erlangte. Große Yogis bemühen sich ja vergeblich manchmal um dieses Ziel, den Kreislauf von Geburt und Tod zum Schweigen zu bringen, und ihnen gelingt es nicht. Wie konnte ein Dämon Befreiung erlangen? Das war Yudhishthiras Frage, und Narada Muni beantwortete diese Frage, indem er ein wichtiges Prinzip mitteilte, ein Prinzip, über das ich heute gerne sprechen möchte, das Prinzip der Vertiefung ins Krishna-Bewusstsein. Ich muss euch sagen, dass die Vorlesung, die ich heute versuche zu geben, ich gebe sie das erste Mal, und eine Verwirklichung als Grundlage hat, nämlich eine Erkenntnis, die in Vrindavan mich überfiel, wie sagt man in Deutsch, es fiel ihm auf, oder es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Nicht? Also es geht im Krishna-Bewusstsein um einen ganz essentiellen Punkt, den Punkt der Absorbierung, der Vertiefung. Und jetzt in Krishna eben. Und jetzt, gut, nun wollen wir darüber sprechen und hören. Mein lieber König Yudhishthira, sagt Narada Muni, die Gopis erlangten Krishnas Barmherzigkeit durch ihre lüsternen Wünsche. Kamsa aufgrund seiner Angst. Shishupala und andere Könige durch Neid. Die Yadus durch ihre enge Verwandtschaft mit Krishna. Ihr Pandavas durch eure tiefe Zuneigung zu Krishna. Und uns, den gewöhnlichen Gottgeweihten, wurde Krishnas Barmherzigkeit aufgrund unseres hingebungsvollen Dienstes zuteil. Erläuterung. Verschiedene Personen erlangten unterschiedliche Arten von Mukti. Sayujya, Salokya, Sarupya, Samipya und Shashti. Je nach ihrem starken Wunsch, der als Bhava bezeichnet wird. Deshalb wird hier erklärt, dass die Gopis durch ihre lüsternen Wünsche, die aufgrund ihrer starken Liebe zu Krishna entstanden, die liebsten Geweihten des Herrn wurden. Obwohl die Gopis im Vrindavan ihre lüsternen Wünsche in einer liebenden Beziehung, Parakya Rasa, zum Ausdruck brachten, hatten sie eigentlich keine lüsternen Wünsche. Das ist bezeichnend für spirituellen Fortschritt. Ihre Wünsche schienen fleischliche Begierde zu sein, doch in Wirklichkeit war es kein lüsternes, weltliches Verlangen. In Chaitanya Charitamrita werden die Wünsche der spirituellen und der materiellen Welt mit Gold und Eisen verglichen. Sowohl Gold als auch Eisen sind Metalle, doch besteht in ihrem Wert ein gewaltiger Unterschied. Das lustvolle Verlangen der Gopis nach Krishna wird mit Gold verglichen und materielle lüsterne Wünsche mit Eisen. Kamsa und andere Feinde Krishnas gingen in das Brahman ein. Aber warum sollten Krishnas Freunde und Geweihte an denselben Ort gelangen? Krishnas Geweihte kommen entweder nach Vrindavan oder auf die Vaikuntha-Planeten, wo es ihnen vergönnt ist, als ständige Begleiter mit dem Herrn zusammen zu sein. Ähnlich besitzt Narada Muni erhabene Hingabe an Narayan, obwohl er durch die drei Welten zieht, die Vrishnis und Yadus und der Vater und die Mutter Krishnas in Vrindavan haben alle eine verwandtschaftliche Beziehung zu Krishna. Krishnas Pflegevater und seine Pflegemutter in Vrindavan sind allerdings auf einer höheren Stufe als Vasudev und Devaki. Gaurahari, could you please be so kind to give me that book on Nandagram? It's on the table in the room. Namaṁ Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitya Namine Namaste Sarasvati Deve Kauravani Prachārine Nirvishesha Shunyavadi Vaskatyari Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nitananda Sri Advaita Gadadhara Shiva Shahi Gaurabhavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Mein lieber König Yudhishthira, die Gopis erlangten Krishnas Barmherzigkeit durch ihre lüsternen Wünsche, Kamsa aufgrund seiner Angst, Shishupal und andere Könige durch Neid, die Yadus durch ihre enge Verwandtschaft mit Krishna, ihr Pandavas durch eure tiefe Zuneigung zu Krishna und uns, den gewöhnlichen Goldgeweihten, wurde Krishnas Barmherzigkeit aufgrund unseres hingebungsvollen Dienstes zuteil. Hier sehen wir verschiedene Arten von Devotees, die Krishnas Barmherzigkeit erlangten. Und obwohl sie also Devotees habe ich falsch gesagt, Personen, die Krishnas Barmherzigkeit erlangten, und obwohl sie also wirklich sehr, sehr unterschiedlich sind. Yudhishthiras Methode der Verehrung ist sehr verschieden von der Gopis. Und bei Kamsa und den Dämonen kann man eigentlich nicht von einer Verehrung Krishnas sprechen. Trotzdem haben all diese Personen, so unterschiedlich wie sie sind, etwas gemeinsam, was sie dazu qualifiziert, auf die eine oder andere Art und Weise Krishnas Barmherzigkeit zu erlangen. Und das ist, dass ihr Bewusstsein vertieft ist. in Krishna. Uns nimmt es bestimmt Wunder, wie kann ein Dämon Krishnas Barmherzigkeit erlangen und die Devotees. Was ist da das Prinzip dahinter? Und Narada Muni kennt diesen Zweifel und beantwortet deswegen, bevor er diesen erstaunlichen Shloka bringt, diesen Zweifel, indem er einen Shiksha-Guru zitiert, nämlich die Natur. Er spricht von einem Nabine, oder besser ein Wurm, die von einer Biene oder der von einer Biene eingesperrt wird und anfängt ständig voller Furcht über diese Biene zu meditieren. Die Biene bereitet dem Wurm einen solchen Schrecken ein, denn sie wird irgendwann den Wurm aus dem Gefängnis herausnehmen und ihn verspeisen. So denkt also der Wurm ständig in Angst an die Biene. Und da er es durch Angst tut, ist er total vertieft in die Biene. Er hat keine andere Vorstellung, als wann kommt diese Biene, macht den Verschluss von dem Loch auf und überfällt mich und tötet mich. Das ist alles, woran dieser Wurm denken kann. So, dadurch, dass der Wurm jetzt in diesen Gedanken vertieft ist, geschieht etwas in seinem feinstofflichen Körper, wenn man das so sagen kann bei einem Wurm. Er nimmt die Form erst einmal im feinstofflichen Körper des Wurmes an. In den Yoga-Sutras wird gesagt, dass der Geist wie ein Schmelztiegel ist, und dass der Inhalt, den man in diesen Geist tut, die Form des Geistes annimmt. Also die Gedanken, die ich pflege, die werden eine bestimmte Form annehmen, je nachdem, wie der Geist die prägt und formt. So passiert auch, wenn unser Geist jetzt intensiv an, sagen wir mal, an eine Biene denkt, dann wird eine feinstoffliche Form im Geist entstehen, die feinstoffliche Form einer Biene. Und das muss man wissen, um jetzt den Text zu verstehen. Ich lese mal den Text vor. Ein Wurm, der von einer Biene in einem Mauerloch eingesperrt wurde, denkt ständig voll Angst und Hass an diese Biene und wird später aufgrund solcher Gedanken eine Biene. Ähnlich werden auch die bedingten Seelen von ihren Sünden befreit, wenn sie auf die eine oder andere Art an Krishna denken, der Satchit Ananda Vigraha ist. Dadurch, dass sie sich ständig an ihn erinnern, werden sie ihren spirituellen Körper wieder erlangen, unabhängig davon, ob sie an ihn als ihren verehrenswürdigen Herrn oder als ihren Feind denken. Die Kommentaren sagen natürlich, dass wir Devotees jetzt nicht versuchen, an Krishna als unseren Feind zu denken und so uns zu trainieren. Rupa Goswami sagt, dass im Sadhana wir favorable Gedanken entwickeln, liebevolle, hingebungsvolle Gedanken, die Krishna wohlgesonnen sind, favorable. Deswegen geht der Devotee auch letztendlich zu einem anderen Bestimmungsort als ein Dämon. Der Dämon geht in das Brahman ein, wo ihm der Rasa des liebevollen Austausches mit Krishna nicht möglich ist. Diesen ganzen Bereich kann er nicht erfahren. Aber der Punkt hier ist, irgendwie, somehow or other, irgendwie oder auf diese oder auf jene Art und Weise, denke an Krishna, das hat eine Wirkung. Das, womit wir unsere Gedanken beschäftigen, wird eine feinstoffliche Form in unserem Geist erzeugen, die von uns Besitz ergreift. Deswegen ist der ganze Vorgang des Krishna-Bewusstseins wirklich eine Art Übung in der mentalen Hygiene, dass der Devotee in seinem Leben wirklich an Krishna denkt und an nichts anderes. Nach einer gewissen Zeit dieser Gedanken wird sein Bewusstsein von Krishna gefärbt und er wird Krishna bewusst. Jiva Goswami hat dieses Prinzip erläutert mit einem Beispiel in seinem Bhakti Sandavas. In diesem Beispiel geht es ihm darum, wie der Geist durch das Denken eine bestimmte Färbung bekommt. Er gibt das Beispiel eines weißen Tuches, das in einen Farbbottich hineingehalten wird und dann nach einiger Zeit die Farbe, die im Farbbottich drin ist, im Wasser drin ist, aufnimmt. Wenn ich also, dieses Tuch war ursprünglich einmal weiß, wenn ich es jetzt in einen blauen Farbbottich hineintue, nimmt das Tuch eine blaue Färbung an. Genauso, sagt Jiva Goswami, ist es die Aufgabe der Devotees, die den Weg des spontanen, hingebungsvollen Dienstes wählen, ihren Geist irgendwie 24 Stunden am Tag an Krishna zu vertiefen, sodass der Geist eine Krishna-bewusste Farbe wird. Ich sage immer spaßhaft, unser Geist muss tiefblau gefärbt werden. Das beruhigt bestimmt auch die Farbdiskussion in den Ashrams, wo manche von Saffron sprechen und andere von Weiß als der idealen Farbgebung. Es ist weder das eine noch das andere. Es ist jenseits dieser beiden Farben. Es ist, wir müssen an Krishna denken, ganz gleich in welchem Ashram. So, bei diesen Gedanken an Krishna wird etwas Wichtiges Psychologisches passieren, was ich aus den Rasa-Schriften entnehmen möchte. Und zwar passiert im Geist entsprechend der Gedanken, die man hat, eine psychologische Angleichung an das, an was man denkt. Das fängt uns zu prägen an. Vishwanatha Chakravarti Thakur gibt das Beispiel von einer Kristallschale, in das verschiedene Objekte gelegt werden. Sagen wir mal als Beispiel Früchte. Wenn da jetzt eine gelbe Mango hineinkommt, wird sich die Kristallschale anfangen, gelb zu färben. Nicht der Anfang, das geht ziemlich schnell. Die Farbe wird praktisch in dem Kristall aufleuchten. Wenn wir dagegen einen roten Apfel hineintun, wird sich die Kristallschale rot färben. Was dabei geschieht, ist eine Angleichung, die sehr stark werden kann. Vishwanatha Chakravarti Thakur gibt für diese Angleichung ein interessantes Beispiel. Ich würde es euch mal vorlesen. Einmal wurde das Ramayan in einer Versammlung vorgetragen. Als der Erzähler anfing zu beschreiben, wie Hanuman kurz davor war, über den Ozean zu springen, stand plötzlich ein Devotee, der so absorbiert in die Erzählung war, auf und fing selber an, in der Mitte der Versammlung zu springen, ohne irgendwelche Schüchternheit oder irgendein Zögern. Es ist wichtig, ohne Schüchternheit oder Zögern, was ja normalerweise natürlich ist, wenn, ich weiß jetzt nicht, ob jemand sich inspiriert fühlt, loszuspringen. Ich glaube, die gewisse Schüchternheit und Zögern, wie komme ich denn dann an, wenn ich jetzt losspringe plötzlich in einer Vorlesung. Was da passiert war, im Geist hatte die Absorbierung in Hanuman ihn so von ihm Besitz ergriffen, dass er für die Zeit so in der Hanuman-Bhava war, dass er gar nicht anders konnte. Er konnte also nicht überlegen, schickt es sich jetzt zu springen oder nicht zu springen. Er musste springen. Das ist ein Beispiel von Absorbierung. Nun, um dieses Beispiel, weil es ein erstaunliches Beispiel ist und ein erstaunliches Thema, noch weiterzubringen, muss Vishwanath Chakravarti Thakur, um verständlich zu machen, was er meint, ein zweites Beispiel geben. Dieses Beispiel gibt auch Brindavandas Thakur im Chaitanya Bhagavat. Es ist das Beispiel von einem Schauspieler, der auf der Bühne eine Rolle spielt und der so sehr an die Rolle denkt, dass eine Angleichung, eine Identifizierung im Geiste geschieht. Die Form, er ist nicht mehr in dem Augenblick Dasharat. Ich habe es jetzt schon preisgegeben, um wen es geht. Er ist in diesem Augenblick nicht mehr, sagen wir mal, Jochen Schmidt, der Schauspieler, sondern er wird in diesem Augenblick so sehr absorbiert in die Rolle, dass sich die Dinge der Rolle in ihm übertragen. Es ist ein Schauspieler, der König Dasharat spielt und der zu dem Part kommt, wo Rama von Dasharat zwangsweise durch blöde politische Umstände in den Wald geschickt wird und dort also in der Verbannung lebt. Und Dasharat geht das so schwer an, dass er im nächsten Augenblick, also als der Rama die Stadt verlässt, einen Schock bekommt, an dem er stirbt. Also Vishwanath sagt, ein Schauspieler, in dem Wertschätzung im Herzen war, spielte einmal die Rolle von König Dasharat und er starb tatsächlich, als der Schauspieler, als er hörte, dass Rama in den Wald gegangen war. Das Wort Wertschätzung ist hier wichtig. Durch die Absorbierung in der Wertschätzung, in Dasharats Rolle, wurde so eine große Identifizierung erzeugt, dass er einfach nicht mehr weiterleben konnte und starb. Das sind alles Beispiele für einen an und für sich sehr, sehr einfachen Punkt, den Punkt der Absorbierung. Wir haben trotzdem diese Beispiele so ausführlich zitiert, um den hoffentlich wertschätzenden Devotee auf diesen Punkt zu bringen. Absorbierung ist nicht eine Kleinigkeit. Es ist nicht so, es ist etwas, was sehr tief gehen muss. Krishna-bewusste Absorbierung, wo wir einfach nur noch an Krishna denken und ihn nicht mehr vergessen, ist ein hohes Ziel. Aber es ist gut, sich mit diesem Ziel auseinanderzusetzen, sodass wir jetzt schon mal anfangen können, uns zu absorbieren oder uns zu erinnern an Krishna, zu denken an Krishna. Es gibt in der im Denken an Krishna verschiedene Stufen, die anfangen mit einfachem Smaran, wo man gelegentlich sich an Krishna erinnert, so wie es wohl einige von euch tun, die sich gelegentlich an Krishna erinnern, wenn sie etwas lesen oder am Tag, wenn sie so hektisch werden und manchmal sagen, oh, Hare Krishna, 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 es geht ja um Krishna hier in dem Ganzen. Dann geht es weiter, dass ein Devotee anfängt, sich zu konzentrieren auf Krishna, indem er sich auf ganz spezifische Dinge, die sein Herz anziehen, konzentrieren. Vielleicht liebt ein Devotee das Kaliya Damana Lila, wo Krishna auf die tausendköpfige Schlange geht und auf der Schlange tanzt. Vielleicht hat er einen besonderen Bezug, weil er merkt, dass in seinem Herzen eine Schlange aus Neid ist, auf der auch Krishna tanzen soll. Und so fängt er an, spezifisch sich an Krishna zu erinnern, bis schließlich so eine Erinnerung an Krishna, eine solche Versenkung in Krishna geschieht, dass er tatsächlich, man nennt das Dhruvanu Smriti, ständig bei Krishna ist und der Gedanke an Krishna so rinnt in seinem Geiste, wie Honig, was man ausschüttet und was einen dicken Strahl, einen unablässig strömenden Strahl von Honignektar macht. So ist Rupanusmriti die ständige Erinnerung von einem nicht abreißenden Schwall an Krishna-Bewusstsein. Und dann kommt die Stufe der Samadhi, der Vertiefung in Krishna. Hier sind ist das zweite Beispiel, bestimmt ein Beispiel von dieser sehr hohen Stufe der Erinnerung. Denn ein Schauspieler, der tatsächlich stirbt, wenn er die Rolle eines grämenden Kaisers spielt, der sein Herz darüber zerreißen lässt, dass er seinen Sohn jetzt in den Wald geht, der muss schon ganz schön vertieft sein. Ich möchte euch jetzt noch ein weiteres Beispiel geben und dann zu einem sehr schönen Punkt kommen, der nicht mehr theoretisch ist. Ein anderes Beispiel, was wir im Chaitanya Charitamrita bekommen, ist das Beispiel von einem Brahmana. Dieser Brahmana liest jeden Tag die Bhagavad Gita, obwohl er nicht ein Sanskrit-Gelehrter ist. Ich muss jetzt mal sehen, jetzt, wenn du müde bist, musst du dir in die Schnupfrinne reindrücken. Das ist ein Mama-Punkt, aber feste, ohne. Dieser Brahmana liest also mit stockender Stimme das Chaitanya Charitamrita, in der Bhagavad Gita, war jetzt abgelenkt. Und durch das Lesen in der Bhagavad Gita kommt er in allerhöchste Stufen der Ekstase hinein. Allerdings lachen alle Leute ihn aus, die um ihn herum sind. Der kann ja überhaupt gar nicht Sanskrit sprechen. Das ist ja ein Versager. Und die lachen ihn schrecklich aus. So eines Tages kommt Chaitanya Mahaprabhu dran vorbei und sieht diesen Brahmana, der davon lachenden Leuten umringt wird, die ihn auslachen, wie er versucht, die Bhagavad Gita zu lesen. Te Sham Evanu Kam. Und er sieht, dass dieser Brahmana eine ganz außergewöhnliche Persönlichkeit ist. Er schaut ihn also zu und schließlich tritt er auf ihn zu und sagt, mein lieber Brahmana, du rezitierst die Bhagavad Gita, aber du kannst nicht rezitieren. Erkläre dich bitte. So, der Brahmana schaut Mahaprabhu an und ist natürlich muss total beeindruckt sein von Chaitanya Mahaprabhu und hat Vertrauen, sein Herz zu offenbaren und sagt, ja, ich habe diese Anweisung von meinem Guru bekommen, ich soll jeden Tag die Gita einmal durchlesen, die 700 Shlokas, und ich tue das. Ja, sagte der Chaitanya Mahaprabhu, aber erkläre mir bitte eines, wieso weinst du Tränen der Ekstase dabei? Du kannst es vermutlich ja gar nicht verstehen. Der Brahmana sagt, wenn ich die Gita lese, taucht in mir ein Bild auf, dass Krishna, der Wagenlenker von Arjuna wird. Gott selber wird zum Diener seiner Devotees. Und das macht mich ekstatisch. Und er fängt an zu weinen und zu tanzen. So Mahaprabhu nimmt ihn in die Arme und sagt, Brahmana, du bist der richtige Kenner der Bhagavad Gita. Du verstehst, worum es geht. Du hast den Punkt der Bhakti erfasst. Wieder ein Beispiel von Vertiefung im Krishna-Bewusstsein. Nur durch die Vertiefung ins Krishna-Bewusstsein kann man den Punkt, worum es geht im Krishna-Bewusstsein, verstehen. Sich in Krishna zu vertiefen, ist für die bedingte Seele nicht einfach. Der Geist der bedingten Seele ist von materiellen Gedanken geprägt und geht deswegen immer am liebsten auf das Level. Das erkennt. Also zum Beispiel für die meisten Devotees ist die Politik in der Hare Krishna Bewegung interessanter als die spirituelle Essenz, weil sie auf dem Level sind, wo sie das anspricht, das ist wenigstens noch aufregend und da passiert noch wenigstens was. Der Geist sucht sich natürlich das Level, wo er am ehesten zu Hause ist. Deswegen ist es die Aufgabe der Prediger, ein Level zu finden, mit dem sie die Leute erreichen können. Das Krishna-Bewusstsein so zu praktizieren, dass der Geist greifen kann der Leute. Das ist nicht immer eine einfache Aufgabe. Und wir können uns vorstellen, wie es Prabhupada wie er wohl gefühlt haben muss, wenn er immer wieder gesagt hat, du bist nicht der Körper, und wenn er Beispiele gab aus dem westlichen Kontext, der Körper ist wie ein Auto und die Seele wie der Fahrer drin und so weiter, dass sie das verstehen können. Zumindest war Prabhupadas Bemühung, das ihnen verständlich zu machen. Wir sollten allerdings sehen als Devotees, wie können wir unseren Geist erheben und wie können wir mehr an Krishna denken in unserem Leben. Ich habe hier eine Stelle aus dem Bhajan Rahasya vorbereitet, wo gesagt wird, wo ein sehr wichtiger Gedanke gebracht wird. So vertieft zu sein in Krishna, dass man beispielsweise immer den heiligen Namen chantet, wird hier in einer Schrift, die im Hari Bhakti Vilas zitiert wird, als ein Projekt beschrieben, was über mehrere Leben geht, um so in Krishna vertieft zu werden. Das heißt, der Schlocker heißt Jena Janma Shatai Purvam Vasudeva Samachita Tanmuke Harinamani Sadatishtanti Bharata. O Bharata, nur jemand, der Lord Vasudev für hunderte von Leben verehrt hat, hat immer den heiligen Namen des Herrn auf seinen Lippen. Ich muss euch ehrlich sagen, in meinem spirituellen Leben ist es mein Wunsch, dass der heilige Name immer in meinem Herzen ist und und immer dort vibriert als ein ständiger Gesang und eine ständige Vertiefung an Krishna. Aber ich merke, wie schwierig das ist, immer den heiligen Namen zu chanten, von morgens bis abends und auch in der Nacht, dass das da richtig drin ist. Hier in Hari Bhakti Vilas wird gesagt, dass es nur einer Person möglich ist, die Lord Vasudev für hunderte von Leben verehrt hat. Doch das ist ein altes Werk, woraus das drin ist. Ich glaube, es ist Vishnu Damodara, eine ganz alte vedische Schrift, wo das zitiert wird aus dem. Es gibt eine Möglichkeit, da schnell in diesen Bereich, schneller in den Bereich der Vertiefung hereinzukommen. Diese Möglichkeit, schneller in den Bereich der Vertiefung hereinzukommen, ist der Weg der besonderen Barmherzigkeit von Lord Chaitanya Mahaprabhu. Wenn man den Weg der eigenen Bemühung geht, mag es sehr schwierig sein, den Geist wirklich Krishna-bewusst einzufärben. Wenn man aber die Kripa, die Barmherzigkeit von Chaitanya Mahaprabhu bekommt, wird man sehr bald den Hare Krishna Mahamantra chanten und es werden dann beim Chanten Smaranam auftreten, das heißt, sich an Krishna zu erinnern und ihn nicht mehr zu vergessen. Das ist der Weg, den Bhaktivinoda Thakur in seinem Bhajan Rahasya in sehr systematischer Art und Weise darstellt. Dass der Devotee chantet und dabei sich an Krishna und Krishnas Form zuerst erinnert, dann an Krishnas Eigenschaften und schließlich an Krishnas Spiele. Das Bhajan Rahasya ist richtig ein Meditationsmanual, könnt ihr sagen, ein Handbuch, wo dann gesagt wird, wie man an den 8 verschiedenen Perioden des Tages, der Tag wird eingeteilt in die 8 verschiedenen Perioden am Tag, wo sich der Geist, wo man beim Chanten dann, da soll man chanten und man soll sich dann erinnern an Radha und Krishnas Spiele in der spirituellen Welt. Und wie gesagt, dieser Weg ist möglich, durch, wenn man das barmherzige Geschenk von Chaitanya Mahaprabhu empfängt. Das barmherzige Geschenk von Chaitanya Mahaprabhu ist nicht einfach nur der heilige Name, sondern das barmherzige Geschenk von Chaitanya Mahaprabhu ist der barmherzige, ist der heilige Name mit der Form, der Eigenschaften und den Spielen Krishnas, die im Herzen auftauchen, wenn der Devotee diesen Namen Kripa bekommt, die Barmherzigkeit des heiligen Namens. Ich möchte euch ein Beispiel geben von solcher Kripa, dem Weg der Kripa, was ich gestern also lesen durfte. Dieses Beispiel handelt von einem Astrologen. Das ist bestimmt interessant für unseren Gadadha, weil der sich auch mit Astrologie beschäftigt. Worum es hier geht, ist, Chaitanya Mahaprabhu geht durch Navadvip und will den Dienst seiner Devotis annehmen. Er geht also zu den Kuhhirten und sagt, kann ich ein bisschen Milchprodukte kriegen, Sandesh und so weiter. Und die Kuhhirtenjungen scherzen mit ihm und sagen, nein, nur ein kleiner Junge nimmt Milch, du kriegst von uns Reis. Und sagt Chaitanya Mahaprabhu, ja, in vorangegangener Zeit habe ich auch immer Reis gegessen bei euch, wo er sich erinnert daran, Chaitanya Mahaprabhu erinnert sich, wie er als Krishna bei den Kuhhirtenjungen getafelt hat. Er geht dann weiter und er kommt zu einem Parfümhändler und er sagt, kann ich ein bisschen Parfüm haben? Und der Parfümhändler ist so begeistert von Chaitanya Mahaprabhus göttlicher Form, die hier aussieht wie der Liebesgott in Person, dass er das ganze Parfüm nimmt und ihn einreibt mit Parfüm, von Kopf bis Fuß sozusagen. Chaitanya Mahaprabhu sagt dann, aber ich habe überhaupt kein Geld, um es zu bezahlen. Ach, sagte der Parfümhändler, wenn du morgen dein Bad genommen hast und der Geruch des Parfüms noch immer da ist, weißt du, dass es ein gutes Parfüm ist. Dann kannst du entscheiden, ob du mir in 10 oder 15 Tagen etwas dafür geben möchtest oder nicht. Es ist mir gleichgültig, niemals. So, schließlich kommt er zu einem Astrologen und darüber möchte ich euch etwas vorlesen. Prabhu bole tumi sara jana bala shuni bola deki anya janme kichilanami. Der Herr fragte ihn, mir ist zu Ohren gekommen, dass du ein guter Astrologe sein sollst. Kannst du mir bitte sagen, wer ich in meiner vorangegangenen Geburt war? Also in meinem vorangegangenen Leben, würde man wohl besser sagen. Der fromme Astrologe war einverstanden und begann, den Gopal-Mantra in seinem Geist zu chanten. In diesem Augenblick sah der Astrologe eine wunderschöne, schwärzliche Persönlichkeit mit 4 Händen, die Muschel hielt, das Feuerrad, die Keule und die Lotusblume. Die Brust dieser Persönlichkeit war dekoriert mit dem Srivatsa und dem leuchtenden Kustuba-Juwel. Er sah dann den Herrn in einer Gefängniszelle und sah, wie seine Eltern ihm in tiefster Nacht Gebete darbringen. Und dann sah er plötzlich Vasudev, wie er den Herrn in der Nacht nach Gokula trug. Der Astrologe sah den Herrn in seiner bezaubernden zweiarmigen Form als nacktes Kind mit einem kleinen Schnur mit kleinen Glöckchen um seine Hüfte und mit Butter in seinen beiden Händen. Der Astrologe sah seinen Herrn dekoriert mit all den Zeichen, über die er immer meditierte. Dann sah er plötzlich die dreimal geschwungene Form des Herrn, die auf seiner Flöte spielte und von allen Seiten umgeben war von den Gopis, die sangen und verschiedene Musikinstrumente spielten. So, ihr müsst euch das vorstellen, wie der Astrologe also sieht genau die Form, die er in seinem Herzen verehrt. Und er macht die Augen auf, was sehe ich denn da bloß? Und sieht Gauranga vor sich stehen. Dann zwingt er die Augen zu, chantet wieder das Gopal-Mantra und geht wieder in seine Meditation ein. Es ist sehr bedeutend für Astrologen, anscheinend in der Zeit, die chanteten das Gopal-Mantra und meditierten. Und dann kamen die Bilder wahrscheinlich und dann wussten sie, wer das war. Also wussten sie die Antwort. Es ist also, glaube ich, sehr wichtig, dass man in der Astrologie vielleicht auch die Kraft der Mantren einbezieht, denn es ist anscheinend ein sehr wichtiger Prozess. Der Astrologe sagte beim Meditieren, O Bal Gopal, hör mich an, zeige mir, wer dieser Brahmana war vor mir. Daraufhin sah der Astrologe den Herrn in einer grünlichen Färbung, so wie Durvagrasch. Er sah, wie er einen Bogen in seiner Hand hielt und auf einem Königsthron saß. Dann sah er den Herrn in der Mitte vom Ozean der Vernichtung. Er sah seine wundervolle Form als Eber und sah, wie er die Erde auf seinen Hauern trug. Dann sah er den Herrn als Nrsingadev. Obwohl Nrsingadev unglaublich wild aussah, war er doch der letztendliche wohlmeinende Freund von seinen Devotees. Als nächstes sah er die Form Vamanas, wie er Bali betrügte. Dann sah er Matsya, der glücklich in den Wassern der Vernichtung herumschwamm. Dann sah er die Form, die berauschte Form von Balaram, wie er einen Pflug und eine Keule in der Hand hielt. Als nächstes sah er die Form von Jagannath mit Balaram rechts und Subhadra in der Mitte. Dann sah er den Herrn in seinen verschiedensten Inkarnationen. Der Astrologe war verwundert und dachte, ich glaube, dieser Brahmana hat mich verhext. Er ist Expert darin, die Mantren zu chanten. Oder vielleicht ist er ein Halbgott, der die Form eines Brahmanas annahm, nur um mich zu prüfen. Ich sehe ja eine übernatürliche Ausstrahlung von seinem Körper. Der Herr lächelte und fragte den Astrologen, der nachdenklich geworden ist, wer bin ich? Was hast du gesehen? Sage mir alles mit allen Einzelheiten, die dazugehören.